Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Wir werden uns heute mit Johannes 10 beschäftigen. Und bevor ihr das aufschlagt, wollte ich mal wissen, oder ich bete erstmal und dann steigen wir ein. Könnt ihr das bitte aufstehen? Vater, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir wollen dir danken, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Wir wollen dir danken, dass du uns wichtige Dinge offenbarst in deinem Wort. Johannes 10 ist prägt von deinem Erlösungswerk, es prägt davon, wie gut du es mit uns meinst, wie sehr du uns liebst, wie sehr dein Sohn uns liebt. Jesus, wir wollen dir danken, dass du das getan hast, dass du der perfekte Hirte bist. Du bist der einzige Hirte, der es verdient, wirklich Hirte genannt zu werden. Und wir wollen dir danken, dass wir aus deinem Wort daraus lernen und verstehen dürfen. Wir wollen dich um deinen Segen und um Verständnis bitten. Amen. Johannes 10 ist ein sehr spannendes Kapitel und bevor es aufschlagt, würde mich interessieren, also wir haben ja jetzt eine sehr lange Pause gehabt, also die Sommerferien durch, glaube ich, haben wir gar nichts über Johannes gehört. Kann jemand von euch sich erinnern, worum es in den Kapiteln davor geht? Worum geht es an 8? Okay, dann 9, jetzt geht es ein bisschen näher. Okay. Ich kenne das selber, dass man irgendwie nicht mehr weiß, worum geht es. Und in Kapitel 10 ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, worum es in Kapiteln 8 und 9 geht. Weil man kann quasi sagen, Kapitel 10 ist so die, ja, wie soll man sagen, die Schlussfolgerung oder die logische Schlussfolgerung von den Kapiteln 8 und 9. Deswegen ist es wichtig, dass wir, ich werde die wichtigen Punkte kurz gleich nennen, die wir uns wieder neu aufrufen müssen, um Kapitel 10 zu verstehen, wie es zu dieser Situation kam, in der wir uns gerade befinden, oder wie es kommt, dass Jesus mit den Pharisäern so redet, wie er mit ihnen redet. Kapitel 10, wie ich sagte, ist so eine Art logische Schlussfolgerung von den Kapiteln 8 und 9. Wenn wir uns die Kapitel 8 und 9 anschauen, gibt es drei Dinge, die wir verstehen müssen. Das erste ist, dass die Pharisäer Jesus verworfen haben, in dreifacher Hinsicht. Also diese drei Dinge sind, erstens haben die Pharisäer gesagt in Kapitel 8, sie haben Jesus als Person verworfen. Sie haben gesagt, wir akzeptieren dich nicht als Person, wie du bist. Das können wir in Kapitel 8, in dem Vers 19 lesen. Das könnt ihr mal aufschlagen. Und da nur dieser kleine Teil, das sagt Jesus zu ihnen, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Damit macht er deutlich, dass sie Jesus als Jesus, den Messias, nicht erkennen oder nicht anerkennen. Das Zweite, was die Pharisäer deutlich machen in ihren Handeln und ihren Reden, ist in Vers 37 zu sehen. Dort verwerfen sie seine Worte. Das heißt, erstmal Jesus als Person und zweitens, was sie tun, ist, sie verwerfen Jesu Worte. Da steht nämlich, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Also zweifach, was sie wieso Jesus verwerfen als Person und seine Worte. Und das Dritte, was sie tun, ist, sie verwerfen Jesu Werke. Sie akzeptieren nicht das, was Jesus tut. Oder sie sehen es nicht an, was Jesus tut. Und das können wir in den Vers 4, also Kapitel 9, Vers 4 lesen. Dort macht er es deutlich, dass die Pharisäer das nicht verstehen und in Vers 25 dann deutlich machen, indem sie sagen, das, was du tust, das ist nicht wahr, sondern du bist ein Sünder. Denn das, was du tust, ist nicht echt. Und so steigert sich das bei den Pharisäern und sie kommen an einen Punkt, wo sie empört über Jesus sind, weil sie Jesus überhaupt nicht akzeptieren als den verheißenen Messias. Und so beginnt Jesus einen Blinden zu heilen, oder er hat einen Blinden geheilt. Und dieser Blinde kommt dann zu den Pharisäern und die Pharisäer nehmen diesen Blinden ins Verhör. Sie fangen ihn dann auszufragen über Jesus und wollen dadurch herausfinden oder wollen irgendwelche Indizien finden, wie sie Jesus töten können, wie sie Jesus aus dem Verkehr ziehen können. Und dieser Blinde hat irgendwie nichts Negatives über Jesus zu sagen, sondern er spricht nur positiv über Jesus. Er ist sogar so weit, dass er sagt, geht doch selber und fragt ihn, wer er ist. Er ist so auf Jesu Seite und er sagt sogar, Jesus ist ein Prophet, also er hat nur positive Worte. Und diese Aussage oder dieses Vorgehen, was der Blinde hier oder der Geheilte tut, empört die Pharisäer so sehr, dass sie wütend sind und ihn komplett rausschmeißen. Und die ganze Szene, die wir lesen, das ist alles innerhalb einer kurzen Zeit passiert. Es ist nicht so, dass da Wochen zwischenliegen, sondern es ist tatsächlich Schritt für Schritt passiert. Der Blinde wird rausgeworfen und Jesus ist gleich in seiner Nähe und geht zu diesem Blinden und spricht mit ihm und berichtet ihm. Und in diesem Augenblick passiert etwas ganz Geniales, was wir lesen dürfen. Und zwar ist es so, der Blinde wird geheilt und jetzt erst, nachdem er Jesu verteidigt hat, bekehrt er sich. Er bekehrt sich und sagt, Jesus Christus, ich glaube an dich, und ich fällt kniend vor ihm nieder und betet ihn an. Und so bekommt er sein ewiges Leben von Jesus geschenkt. Und Jesus, wie gesagt, hatte alles mitbekommen, und dieser Mensch erkennt Jesus als den Messias an. Und danach fängt Jesus in Kapitel 10 an zu begründen, in Kapitel 9, ab dem Vers 39, fängt Jesus schon an zu begründen, warum er jetzt hier ist auf der Erde. Warum er jetzt das getan hat, was er getan hat. Und das möchte ich einmal kurz vorlesen. Und zwar schreibt er, oder er sagt, und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und diese hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sage ich aber, ihr seid sehend. Deshalb bleibt eure Sünde. Die Pharisäer hatten sich in ihrem Handeln, oder die Obersten der Juden hatten sich in ihrem Handeln gegenüber den Blindgeborenen total daneben benommen. Ihre Aufgaben waren ganz anders. Sie sollten nicht so mit den Juden umgehen. Sie erwiesen sich als böse Hirten, nicht als gute Hirten. Und Jesus symbolisiert und zeigt es jetzt deutlich und sagt: Ich werde es einmal in den Kontrast stellen. Ihr als bösen Hirten, ihr als diejenigen, die versagt haben in euren Aufgaben, ihr diejenigen, die das Volk in die Irre führt. Und ich komme, und ich bin der wahrhafte Hirte, der einzige Hirte, der wirklich gute Absichten mit den Schafen hat. Ich bin derjenige, der gekommen ist, um Menschen zu sich zu holen, seine Schafe zu rufen. Und das sehen wir auch, und er tut es auch hier mit dem Blinden. Dem Blinden, das ist sein Schaf, und er hat ihn zu sich gerufen. Und in Kapitel 10 erklärt Jesus nur den Obersten, warum sie wirklich blind waren. Wie sie es eigentlich hätten richtig tun sollen. Und Jesus provoziert, ich sage jetzt bewusst provoziert, eine Entscheidung bei den ganzen Menschen, die da drumherum sind, mit seinem Gleichnis, das gleich kommt. Und ich möchte gerne mit euch einsteigen in Kapitel 10 ab dem Vers 1, und ich lese erstmal die ersten zwei Verse. Und er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Am Sonntag hat Eduard schon sehr viel über die Hirten und über das Hirtendasein gesprochen. Und er hat auch erwähnt oder hat auch gesagt, dass es früher so war, dass die Hirten mit den Schafen auf der Weide waren. Und wenn es dann Zeit war, um nach Hause zu gehen, weil es dunkel wurde und die Schafe satt waren, dann hat man sie in einem umzäunten oder in einem abgeriegelten Bereich reingebracht. Und meistens waren es mehrere Schafe gleichzeitig. Also es war nicht so, dass ein Hirte seinen eigenen Stall hatte, sondern man hatte gleich einen großen Bereich und man hat alle Schafe reingeschoben. Und einer von den Hirten hat gesagt: Heute Nacht bleibe ich bei den Schafen und passe auf. Und die Schafe und die Hirten, die kannten sich untereinander, und jeder wusste: Das ist ein Hirte und das ist ein Hirte und das ist ein Hirte. Und das sind seine Schafe. Das wussten die ganz genau untereinander. Und würde jetzt jemand kommen, der kein Hirte ist, den würden sie erst gar nicht reinlassen. Das heißt, es kommen nur wirklich diejenigen rein und können nur die Schafe rufen, die wirklich Hirten gewesen sind. Und das Interessante ist, der Türsteher oder der Türhüter an der Stelle sieht den Hirten kommen und lässt den Hirten reinkommen oder an die Tür stehen, und der Hirte steht und er gibt ein Signal oder einen Ruf oder ein Pfeifen, irgendein Zeichen hat er, was er benutzt hatte, und die Schafe hören es und sie kommen sofort angelaufen. Sie laufen sofort zu ihrem Hirten und sie erkennen sofort, dass es das Zeichen von ihren Hirten ist. Und dieses, was ich euch jetzt hier erkläre, das ist für die Juden damals komplett egal, normal gewesen. Die kannten das durchweg, für sie war das alltägliches Leben, sie kannten das. Sowohl die Pharisäer als auch das Volk, die Juden, denen war das allen bekannt. Sie wussten, niemand kommt in den Stall rein, außer wirkliche Hirten. Und Jesus musste noch nicht mal darauf eingehen, ihn zu erklären und zu sagen: Naja, Diebe dürfen nicht rein, weil sie sind ja keine Hirten. Sondern das war für die alles logisch. Und wir müssen uns das immer wieder zurückgehen und versuchen zu verstehen. Und wir verstehen, dass es eben so ist, dass nur rechtmäßige Hirten durch diese Tür hindurchgehen durften. Und die Diebe oder die Räuber, die die Schafe dann für sich missbrauchen wollten oder die Wolle klauen wollten oder etwas zu essen haben wollten, sind dann über einen Zaun geklettert und haben versucht, die Schafe zu klauen. Und als erstes müssen wir uns vor Augen halten, wer sind denn diese Räuber und diese Diebe? Und da möchte ich gerne mit euch Hesekiel 34 lesen. Denn dort spricht er von diesen Menschen. von diesen Räubern und Dieben. Und zwar schreibt er in Kapitel 4, Hesekiel 34 in den Versen ab Vers 2: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich ihnen, den Hirten. So spricht Gott, der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Merkt ihr es? Merkt ihr, wie diese Menschen mit ihren Schäfchen umgegangen sind? Und diese Stelle macht so deutlich, was die Pharisäer hier mit dem Blinden gemacht haben. Der Blinde hat nicht das getan, was sie wollten. Sie wollten ihn missbrauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Und weil sie es nicht konnten, haben sie ihn einfach rausgeworfen. Okay, du bringst uns nichts, also brauchen wir dich nicht. Dann schmeiß ihn einfach raus. Und genau das wirft Jesus ihnen jetzt hier vor. So geht ihr mit euren Schäfchen um, mit denen, die ihr eigentlich eingesetzt worden seid, auf sie aufzupassen, auf sie zu hüten und Gottes Wort weiterzugeben. So geht ihr mit euren Schäfchen um. Und so spricht Gott eine ganz starkes Wehe gegen sie aus. Sollt ihr nicht die Hirten weiden? Also sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Und dabei hatten sie nur im Blick, sich selbst zu weiden. Sie haben alles getan, um sich selbst der Nächste zu sein. Und in Vers 3 so starke Wort: Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt und so weiter. Es sind so direkte Worte, die Hesekiel hier weissagt über die Führer Israels. Und das sind diese Personen, die genau vor Jesus stehen, ihnen den Tod wünschen, ihnen den Tod bringen wollen. Und Jesus sagt, erinnert sie an diese Stelle von Hesekiel, wo sie versagt haben. Sie haben nur Vorteile für sich gezogen und das Wohl der Herde war kein bisschen in ihrem Blick. Und darum bezeichnet Jesus sie auch als Räuber und Diebe, weil sie nicht durch die Tür rechtmäßig gegangen sind, sondern sie haben den Zaun genutzt, um sie auszunutzen, auszubeuten. Aber das Gute ist, Gott weissagt auch noch weiter, wenn wir weiterlesen. Also Hesekiel 34 ist ein sehr gutes Kapitel, um von einem guten und von einem schlechten Hirten zu hören. Und wenn wir dann weiterlesen, ab Vers 15 schreibt Gott selbst, oder sagt Gott selbst: Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Jesus, Gott selbst sagt: Ich werde mich um meine Schafe kümmern, wenn diese Hirten versagt haben. Wir lesen oder haben gelesen, dass die Räuber über die Zäune kommen und dass der rechtmäßige Hirte durch die Tür kommt. Jetzt ist die Frage: Was ist diese Tür? Was soll diese Tür symbolisieren? Was verstehen wir unter dieser Tür? Und zwar ist das die Verheißungen, die prophezeit wurden, die Verheißungen auf den verheißenden Messias. Diese Tür ist quasi der Weg oder die Pforte, die der wahre, der echte, gute Hirte gehen muss, um erkannt zu werden als der wahre Hirte. Und das haben die Propheten vorausgesagt, indem sie gesagt haben, der echte Messias, der mal kommen wird, oder der echte Hirte, der mal kommen wird, wird sein. Und dann gibt es verschiedene Stellen, die wir kennen. Sie haben prophezeit, wann Jesus geboren wird, sie haben prophezeit, wo er geboren wird, sie haben prophezeit, wie seine Geburt sein wird, sie haben prophezeit, was seine Werke sein werden. Und diese ganzen Verheißungen, ich bin mir nicht sicher, was sind tausend oder hunderte Prophezeiungen über Jesus, sie sind alle eingetroffen. Und es hätte bei allen Klick machen müssen, die das gehört haben und die das gesehen haben, diese Prophezeiungen. Sie kannten das Gesetz, sie kannten die Prophezeiungen. Sie hätten verstehen müssen, dieser Mann, der da ist, das ist der wahre Messias. Das ist derjenige, das ist der wahre Oberhirte. Das ist der Hirte, der gekommen ist, um uns zu weiden. Er ist es derjenige, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Und dann lesen wir weiter in Vers 3. Diesem, also dem wahren Hirten, öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Jesus steht an der Tür und ruft seine eigenen Schafe beim Namen und Eduard hat es letztes Mal erklärt, er sagte, er ruft sie bei seinem Namen und ruft sie heraus. Und wo ruft er sie raus? Er ruft sie aus dem Judentum heraus. Er steht an der Pforte und die Juden sind umzäunt von dem Gesetz, geschützt von dem Gesetz. Und Jesus ruft sie heraus aus der Gesetzlichkeit, aus diesen Gesetzen und ruft sie heraus in eine Gnade, die sie erleben dürfen. Und Jesus sagt nicht an dieser Stelle, dass die Gesetze alle hinfällig sind, sondern Jesus sagt, dass er das Gesetz erfüllte. Der Hirte führt sie hinaus. Er war nicht gekommen, um Israel zu reformieren. Er war nicht ein alttestamentlicher Prophet, der das Volk lediglich zum Gesetz zurückführte. Er war gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und er war gekommen, um aus Israel einen Überrest nach der Wahl der Gnade herauszuführen. Das ist sein Ziel gewesen, das Jesus hier hatte. Er hat nicht alles verworfen, was vorher war, sondern er hat es erfüllt, was die ganzen Prophezeiungen aussprachen. Wenn wir weiterlesen, lesen wir in 4 und 5. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen seine Stimme, der Fremden nicht. Und hier gibt es zwei Aspekte, die ich sehr interessant finde und die ich gerne kurz erwähnen möchte, ist die erste Stelle in Vers 4 lesen wir, wenn er seine Schafe herausgelassen hat. Jesus steht nicht nur an der Tür und ruft die Schafe heraus, sondern dieses Herausgelassen, was wir hier lesen, bedeutet, er ruft sie heraus und wenn ein Schaf ein bisschen bockt oder keine Lust hat, weiterzugehen, dann geht Jesus und gibt ihm so einen leichten Schubs und sagt, du kommst jetzt hier raus, du gehörst zu mir. Also Jesus ist nicht so, dass er sagt, ich rufe dich und wenn du nicht kommst, hast du Pech gehabt, sondern Jesus geht noch einen Schritt weiter und schiebt ein bisschen raus. Ich finde es interessant, wenn wir Zeugnisse von Geschwistern hören, dann hört man das ganz oft, dass sie sagen, ja, ich weiß, ich muss mich bekehren, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß, ich brauche Vergebung, aber irgendwie kann ich mich nicht entscheiden. Irgendwie fehlt mir etwas. Und dann kommt Jesus und ruft dich und nimmt den Schubs und sagt, komm. Und dann kannst du es tun. Und das ist dieses, was mit herausgelassen gemeint ist. Jesus ruft dich und hilft dir, herauszukommen, wenn du es nicht alleine schaffst. Der zweite Aspekt, der genial ist, und den hat Eduard am Sonntag sehr gut erläutert, ist, dass Jesus vorangeht. Er ist keiner, der mit einer Peitsche hinten steht und sagt, jetzt lauft mal und los geht's, sondern er geht voran und mit seiner Stimme ruft er und die Schafe laufen ihm hinterher, weil sie ihm vertrauen, weil sie wissen, dieser Hirte, der vor uns vorangeht, ist ein guter Hirte und er meint es gut mit uns. Ich habe von einem Bericht gelesen, und zwar 2013 gab es wohl einen Vorfall und ein Pfarrer hat das in seiner Predigt selbst erzählt. Das war 2013 tatsächlich wirklich passiert. Ein Schafhirte, ich lese es mal vor, ein Schafhirte im Raum Karlsruhe musste eines Tages entdecken, dass ihm in der Nacht seine gesamten Herde mit insgesamt 111 Schafen gestohlen worden waren. Er meldete dies der Polizei und diese machten sich auf die Suche nach den Tieren. Wochen später erfuhr die Behörde, dass in Köln ein Großtransporter von 5000 Schafen in die Türkei geplant war. Sie informierten den Hirten und schlugen ihm vor, zu jenem Bahnhof zu kommen und herauszufinden, ob sich welche von seinen Schafen in der Herde befänden. Am entsprechenden Tag stand der Hirte mit den Polizisten auf dem Güterbahnhof Köln und eine riesige Herde Schafe zog an ihm vorbei. 5000 Schafe gingen an ihm vorbei. In kurzen Abständen ließ nur der Hirte seinen Lockruf erschallen und siehe da, nach und nach lösten sich ein Schaf nach dem anderen aus den 5000 anderen Schafen. Als alle Tiere verladen waren, zählte man die kleine Herde, also die Herde, die beim Hirten gewesen ist, die sich um den Hirten gesammelt hatten. Es waren zum Erstaunen aller genau 111 Schafe. Selbst die Polizisten waren überwältigt und davon überzeugt, dass diese Schafe das Eigentum des Hirten sein mussten. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, dass da 5000 Schafe sind, der Hirte steht und pfeift sein Geräusch und die Schafe kommen alle raus und es sind wirklich komplett alle da. Erstaunlich, also ich fand das erstaunlich und ich finde, das ist eine so gute Illustration zu dem, wie Jesus ist. Wenn Jesus dich ruft, dann wirst du kommen. Jesus kann nicht, du kannst seinen Ruf nicht hören, wenn du sein Schaf bist und wenn er dich ruft. Und das ist eine so starke Ermutigung für uns. Und dieses Gleichnis erzählte Jesus den Umherstehenden, den ganzen Leuten, aber sie verstanden es nicht. Und weil Jesus in seiner Gnade sagte er, okay, dann erkläre ich euch das einmal. Und so beginnt er jetzt in den nächsten Versen, ab Vers 7, fängt er an, das so ein bisschen auszulegen, was er als Gleichnis gemeint hat. Und da sagt er, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hört nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt, ich bin die Tür. Hier ist die Tür nicht der Weg, sondern Jesus Christus ist da, damit die Schafe durch ihn hindurchgehen. Und wir kennen das oft in diesen Veranschaulichungen, dass Jesus die Tür ist und Menschen gehen hindurch und erfahren Vergebung, sind auf der anderen Seite der Tür und haben Vergebung erfahren. Und genau das ist das, was hier passiert. Die Schafe gehen durch Jesus hindurch und erleben Vergebung, erleben Erneuerung. Sie hören seine Stimme und vertrauen ihm und gehen rüber und verlassen das Judentum, indem sie durch Jesus Christus durchgehen. Und für die Juden damals war es keine Kleinigkeit, das Judentum zu verlassen. Es war ein enormer Schritt für sie, weil das Judentum war sehr mächtig, es war etwas sehr Großes, Gewaltiges. Und wenn einer von euch sich mit Hebräer sehr stark beschäftigt, werdet ihr merken, wie der Hebräerbriefschreiber sehr stark an die Juden, das ist ja, geht an die Juden der Brief, sehr stark immer wieder appelliert und sagt, Leute, vergesst nicht, was ihr in Christus habt. Das ganze Gold, das ganze Schmuck, dieses ganze Pompöse, das braucht ihr nicht. Ihr habt Jesus Christus, aber das Judentum ist so mächtig und so gewaltig. Und das war für die Menschen oder für die Juden, die sich entschieden, durch Jesus hindurchzugehen, Jesus nachzufolgen, das war ein enormer Schritt für sie. Es war nicht so, heute entscheide ich mich dafür und morgen habe ich keine Lust mehr drauf, sondern es war eine überzeugte Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber auch so enorm und mit so gewaltigen Worten und ermutigt, Leute, bleibt bei Jesus, kehrt nicht um. Darum ermutigt auch der Hirte, ermutigt quasi seine Schafe und sagt, ich bin die Tür, weil er weiß, das Judentum ist so mächtig und er verdeutlicht ihnen damit, wenn ihr durch mich durchgeht, dann habt ihr Gott auf eurer Seite. Sie wurden frei von dem Gesetz und traten weit auf das Feld der Gnade. Sie erfuhren Errettung. Und alles, was wir selber kennen, alles, was wir empfangen haben, wir haben Gnade empfangen, wir haben Leben empfangen, Erkenntnis des Sohnes Gottes, wir sind durch diese Tür hindurchgeschritten, die wir hier sind. Wir erleben Sicherheit in Zeiten der Not, der Schwierigkeiten. Wir merken, wie wir geführt werden durch Jesus Christus, wie er vorangeht und wir immer wieder Ruhe bei ihm finden. Wir merken, wie er mit uns Schritte geht und wir uns sicher sein können, dass er uns nicht verlässt. Und am Ende diese Herrlichkeit, die wir mit ihm erleben werden. Und sie können durch Jesus Christus eingehen, steht hier. Das heißt, sie haben ab jetzt die Möglichkeit, Gott jederzeit zu anbeten. Sie haben ab jetzt jederzeit die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Das war damals nicht einfach so möglich. Sie mussten erst Opfer bringen und so weiter, die ganzen Rituale. Und diese Möglichkeit, einfach sich, wie wir das heute machen, wir stellen uns hin und beten Gott an, das war früher nicht möglich. Und das Ausgehen soll symbolisieren, dass sie jetzt den Auftrag bekommen haben, freimütig über die Gnade zu reden. Und deswegen sagt Jesus das hier so deutlich, ihr könnt jetzt ein- und ausgehen auf der Weide, euch hält nichts mehr auf. Ihr habt die Möglichkeit, Gott zu anbeten und seine Gnade zu erzählen und sein Heil, das er für die Menschen hat, weiterzugeben in alle Nationen. Es gibt da keine Grenzen. Und nun beginnt Jesus sich als guter Hirte nochmal darzustellen und so die Eigenschaften oder mehr oder weniger ein bisschen mehr zu beleuchten. Und ich lese ab Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe, der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Jesus macht hier ganz deutlich und sagt, dass er alles für seine Schafe getan hat. Jesus macht deutlich, ich tue alles für meine Schafe. Jesus tut alles für dich, was möglich ist, damit du errettet wirst. Jesus tut alles, damit du in deiner Heiligung voranschreiten kannst. Er lässt sein Leben für die Schafe, damit wir Leben im Überfluss haben. Und der Mietling ist eher so ein, ich glaube, das sind Angestellte gewesen oder so, die einfach gekommen sind und sobald ein bisschen Gefahr war, sobald ein bisschen Gefahr bestand, zum Wolf um die Ecke kam, hat er sich das aus der Ferne angeschaut und wenn er das Gefühl hatte, das wird zu gefährlich, dann laufe ich lieber weg. Und wenn es nicht zu gefährlich ist, dann, dann warte ich ab, dass er sich zwei Schafe mitnimmt. Ich habe dann ja noch 99. Und dieser Wolf, der hier gemeint ist, steht für falsche Propheten, die gekommen sind, um das Volk zu verwirren oder um Jesu Schafe zu verwirren, für falsche Lehrer oder für Feinde der Boten Gottes. Menschen, die Gottes Wort, seine Verheißungen verdreht haben und versucht haben, die Menschen von Gott wegzuführen. Und ich finde es erstaunlich oder wichtig zu wissen, dass Jesus nicht nur damals der gute Hirte war, sondern er ist heute noch der gute Hirte. Jesus ist heute noch der perfekte Hirte. Es ist keine Vergangenheit, die wir erleben, sondern eine Gegenwart. Und das finde ich so genial, also wenn man das sich anschaut, was Gott für ein geniales Konzept hat, und zwar, dass er hier auf der Erde noch Unterhirten berufen hat. Jesus bleibt der Oberhirte. Es gibt keinen Hirten, der über Jesus steht. Er ist der einzig wahre Hirte, aber als Stellvertreter beruft er Unterhirten. Und diese Unterhirten bekommen die Aufgabe, die Gemeinde auf die aufzupassen. Für sie zu sorgen, aufzupassen, dass keine falschen Lehren hier verbreitet werden in der Gemeinde und dass keine Irrlehren eintauchen. Und diese Unterhirten sind unsere Ältesten. Und das sollten wir niemals unterschätzen, denn sie sind berufen von Gott und sie haben die untere Autorität unter Jesus. Sie bekommen die Verantwortung für die Gemeinde. Und ich weiß und bin mir ganz sicher, dass unsere Ältesten viele schwierige Entscheidungen treffen müssen und dass sie viele wichtige und schwere Gespräche haben. Und dass es alles nicht leicht fällt. Und doch ist es Gott so wichtig, dass unsere Ältesten treu dem Wort Gottes stehen und dass sie treu Gottes Wort weitergeben. Und ich möchte den Ältesten den Mut aussprechen, dass sie da treu bleiben und dass sie da keinen Schritt zurückgehen. Und ich möchte an uns, die wir die Schäfchen von unseren Ältesten sind, einmal Mut zusprechen oder auch nicht Ermahnung aussprechen, aber einfach eine Bibelstelle lesen, die uns nochmal deutlich machen soll, was Gott von uns als Schafe der Unterhirten erwartet. Gott hat nicht umsonst dieses Konzept gewählt, dass Jesus der Oberhirte ist, er Unterhirten beruft und diese als über die Gemeinde stellen, damit sie über die Gemeinde wachen. Nicht, dass sie besser sind, aber dass sie die Verantwortung haben für die Gemeinde und über die Lehre. Und wir wurden anvertraut an diese Ältesten und wir sollten ihnen gehorsam sein. Und in Hebräer 13, Vers 17 können wir das lesen. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber ganz deutlich: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wir sollen so leben, dass wir unseren Ältesten keine Last sind. Ich weiß, es wird unmöglich sein, dass wir unseren Ältesten keine Last sind, weil wir sind hin und wieder mal bockige Schafe und wir wollen unseren Willen durchsetzen. Und doch möchte ich an dieser Stelle daran erinnern, dass gerade weil wir über Hirten sprechen, trifft sich das so gut oder ist es so wichtig zu verstehen, dass wir unseren Ältesten den nötigen Respekt geben und Gottes Wort verstehen und begreifen und auch ausführen. Wir gehen weiter in unserem Text. Ab Vers 14 lesen wir weiter. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus sagt wieder aufs Neue: Ich bin der gute Hirte, wie bereits in Vers 11 hat das auch schon gesagt, ich bin der gute Hirte. Nur hier nennt er eine weitere Eigenschaft, die er mitbringt als guter Hirte. Und zwar ist die Eigenschaft hier: Ich kenne die Meinen. Und wenn wir dann sagen, verstehen, ich kenne die Meinen, dann heißt es nicht nur, dass er uns kennt, indem er alles über uns weiß, sondern es ist eine Stufe mehr. Dieses ich kenne die Meinen heißt, dass er uns geliebt hat und als seine anerkennt. Es ist eine Stufe mehr als nur zu kennen und zu wissen, sondern es ist eine Stufe mehr, dass er seine Schäfchen kennt und sie liebt und sie als seine anerkennt. Und er ist mit uns eng verbunden oder wir sind eng mit ihm verbunden. Und dieser Nachsatz, ich bin bekannt von den Meinen, das verdrehen wir sehr gerne. Wir sagen, ja, ich liebe Jesus so sehr, darum liebt er mich. Aber das ist nicht so, sondern Jesus liebt uns und darum lieben wir Jesus. Und das ist ein wichtiger, kleiner Nachsatz, aber wichtig, dass wir es verstehen, dass Jesus derjenige ist, der den ersten Schritt getan hat und nicht wir. Wir sind niemals den ersten Schritt gegangen, sondern Jesus geht immer den ersten Schritt und dann gehen wir. Und jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges, weil es gibt keine Beziehung, die so innig und so voller Harmonie und so perfekt ist, wie die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus macht hier einen Vergleich und sagt, so wie die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn ist, so sehr ist meine Verbindung auch zu meinen Schafen. Und wenn uns das durch den Kopf geht und auf der Zunge zergehen, dann ist das unglaublich, also mehr kann man das nicht beschreiben, wie sehr Jesus mit uns verbunden ist. Er liebt seine Schafe und er ist bereit, sein Leben für sie zu geben. Jetzt kommt eine Prophezeiung, die auf uns zutrifft. Und zwar sagt Jesus, ich habe nicht nur die Schafe, die ich aus dem Judentum ziehe, sondern ich habe noch andere Schafe, die auf meinen Ruf warten. Das lesen wir in Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, also aus dem Judentum. Und diese muss ich führen und ich werde meine Stimme, und sie werden meine Stimme hören und sie wird meine Herde und sie wird eine Herde und ein Hirte sein. Der gute Hirte kam, um mit seinem Leiden und Sterben den Grund zu legen für eine neue Gemeinschaft. Nicht eine neue Gemeinschaft zwischen Gott und den Juden, sondern er kam, um eine persönliche Beziehung zwischen Gott und der Menschheit zu schaffen. Er ist gekommen, um seine Schafe zu sich zu rufen, eine Beziehung zu schaffen zwischen allen Schafen, die seinen sind, damit sie alle zusammen eine Herde sind und alle zusammen einen Hirten haben. Es gibt weder Juden noch Griechen, es gibt keine Afrikaner in dieser Kategorisierung, sondern es gibt nur noch die Schafe Jesu Christi. Wir sind alle eine Herde und haben alle einen Hirten. Und das ist erstaunlich. Eines werden wir im Himmel sein und wir werden mit allen Nationen aus verschiedensten Schichten, werden wir zusammen Gott anbeten, weil er der einzig wahre Hirte ist. Und das ist ein Bild, das wir uns nicht vorstellen können. Und diese Weissagung macht auch Malachi bereits. Und er schreibt in Malachi 1, Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden und den Heidenvölkern und überall soll meinem Namen Räucherwerke und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Und jetzt, denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscher. Bereits Malachi hatte das prophezeit und gesagt, es wird eine Zeit kommen, da werden die Heidenvölker meinen Namen groß machen. Und wir leben in dieser Zeit. Wir machen Gottes Namen groß, indem wir ihn anbeten, ihn besingen und seinen Willen hier auf Erden tun. Wichtig ist zu verstehen, dass Jesus nicht nur die Juden herausgerufen hat, sondern auch die Heiden, die seinen. Und interessant ist zu lesen, dass Jesus nicht eine vage Vermutung macht, sondern er sagt, ich werde sie rufen und sie werden kommen. Er sagt nicht, ich werde versuchen zu rufen und hoffe, dass ein paar kommen, sondern er sagt, ich werde rufen und meine Schafe werden zu mir kommen. Sie werden mir folgen und ich werde für sie sorgen und niemand kann sie mehr aus meiner Hand mehr reißen. Jesus hat uns nicht aus dem Judentum gerissen, sondern Jesus hat uns aus der Macht der Sünde gerissen. Jesus ist die Tür und wir waren gefangen von der Sünde. Und Jesus stand an der Tür und hat sich seine Schäfchen rausgerufen und gesagt, ich befreie dich von der Macht der Sünde. Und du musstest nur hinausgehen und konntest nichts dazu tun. Und Jesus hat den einen oder anderen, wie ich schon bereits sagte, den kleinen Schubser gegeben, damit er durch die Tür wirklich hindurchgeht. Bei dem einen ein bisschen mehr schubsen, beim anderen ein bisschen weniger. Genau, und Jesus sagt, dass mein Vater mich liebt, weil ich das getan habe. Und das ist jetzt nicht so, dass das gebunden daran ist, sondern Gott ist liebt Jesu, also Gott der Vater liebt Jesu gehorsam so sehr, dass er ihn dafür liebt, dass er das sehr schätzt. Und Jesus und der Sohn gab sein Leben aus Liebe zum Vater und diese Liebe wurde vom Vater mit der Liebe zum Sohn wieder beantwortet. Also es ist ein Kreislauf, in dem sich Gott selbst verherrlicht. Jesus hat sich hingegeben und war das absolute, einmalige und perfekte Opfer. Es ist nichts mehr danach nötig. Keiner von uns muss mehr irgendwelche Opfer bringen. Wir müssen nicht uns irgendwie selbst kasteien oder irgendwie selbst meinen, dass wir irgendwas dazu tun können, um unsere Sünden mehr zu vergeben oder uns irgendwie quälen müssen, damit die Vergebung mehr passiert, sondern es ist durch Jesus Christus alles getan. Und die letzten drei Verse, die wir jetzt noch lesen, sind diese Entscheidung oder diese was Jesus provozieren wollte bei dem Volk, dass sie sich entscheiden oder dass sie zur Entscheidung mehr oder weniger gezwungen werden. Und zwar ab Vers 19, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um diese Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinn, weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen, denn kann ein Dämon Blinde die Augen öffnen? Zwei Lager sind entstanden, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Zwei Lager sind entstanden, nachdem Jesus ihnen das erklärt hatte. Und das ist ganz natürlich, weil entweder bist du für oder gegen Jesus. Du kannst nicht mittendrin sein. Und genau das ist hier passiert. Die einen sagen, das, was du tust, das, was du sagst, du bist besessen. Du bist von Sinn, sagen sie. Du bist verrückt, sagen sie zu Jesus. Und es gibt die Gruppe und die sagt genau das Gleiche, was wir vorher hatten, was ich am Anfang gesagt habe. Sie verwerfen Jesus als Person, sie verwerfen Jesu Worte und sie verwerfen seine Werke. Sie akzeptieren Jesus nicht als den verheißenen Messias an. Und es gibt andere, die zweifeln daran, an dieser Verwerfung. Sie sind sich noch nicht ganz sicher, aber sie wissen, dass nur Gott alleine die Möglichkeit hat, das zu tun. Deswegen diese Aussage, kann denn ein Dämon Blinde heilen? Und deswegen sind sie noch im Zweifeln, aber sie haben sich nicht gegen Jesus, sondern für Jesus entschieden. Und so gehen sie den Weg weiter mit Jesus und werden weiter verfolgen, was Jesus tut und hoffentlich irgendwann dann Vergebung erfahren. Ich komme zum Schluss. Jesus ist der einzige wahre Hirte. Er ist der einzige, der sein Leben lässt, damit die Schafe ewiges Leben haben können. Er ruft die Seinen aus den Sünden und wir erleben, dass seine Stimme, dass sie seine Stimme folgen. Und heute passiert das immer noch. Es gibt aber nur einen Weg aus der Sünde und das ist Jesus. Das macht er deutlich in diesem Text. Jeder, der durch die Tür Jesu gegangen ist, kann nun ein- und ausgehen. Er kann Gott verherrlichen, Gott anbeten mit seinem Leben, mit seinem Tun. Er kann, aber ist verpflichtet oder sollte auch hinaustreten und die Gnade Gottes weitergeben. Das ist die andere Seite der Münze. Ein jeder, der durch die Tür Jesu gegangen ist, folgt nun der Stimme Jesu und kann sich sicher sein, dass Jesus für ihn sorgen wird. Und welche eine Zusage, welch ein Trost, welche eine Gewissheit und welche Freude, ein Schaf Jesu Christi zu sein. Schafe sind in meinen Augen nicht mehr ganz so schlimm. Ich bin froh, ein Schaf zu sein. Ich hoffe, du bist auch froh, ein Schaf Jesu Christi zu sein. Und ich bete dafür, dass Gott uns immer wieder neu offenbart, wie gut es wir haben mit einem so guten und so einem liebevollen Hirten. Möge Gott uns segnen.